Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Bundespräsident Wulff sieht sich wegen seines Privatkredits mit neuen Vorwürfen konfrontiert. Es geht um ein 500.000 € Darlehen, das Wulff in seiner Zeit als niedersächsischer Regierungschef für einen Hauskauf in Anspruch genommen hatte. Nach Spiegelinformationen stammte das Geld mutmaßlich doch von dem Unternehmer Gerkens selbst, nicht von dessen Frau, wie Wulff bislang angegeben hatte und auch heute noch einmal über seine Anwälte mitteilen ließ.
Die Diskussion um den Bundespräsidenten kommt nicht zur Ruhe. Christian Wulff sah sich heute gezwungen, erneut zu erklären, dass sein umstrittenes Privatdarlehen von der Gattin seines Unternehmerfreundes Egon Gerkens stammt. Vor dem Niedersächsischen Landtag hatte Wulff angegeben, keine geschäftlichen Beziehungen zu Egon Gerkens zu haben. Er erwähnte jedoch nicht, dass er sein Haus mit einem Privatkredit von Gerkens Ehefrau finanziert hatte. Das bedauerte er mittlerweile. Der Spiegel glaubt nun zu wissen, Gerkens selbst habe die Verhandlungen mit Wulff über das Darlehen geführt und dass Gerkens sich überlegt habe, wie das Geschäft abgewickelt werden könnte. Die Rückzahlung des Kredits sei auf ein gemeinsames Konto der Eheleute Gerkens geflossen. In Niedersachsen wächst der Zweifel. Jetzt müsse wirklich alles auf den Tisch.
Wenn das tatsächlich so ist, dass Herr Wulff erneut spitzfindig argumentiert hat, versucht hat, möglichst präzise zu antworten und dann eben doch einen ganz anderen Anschein erwecken wollte und es sich herausstellt, dass er eben doch nicht die volle Wahrheit gesagt hat, dann stellt sich bei vielen jetzt mittlerweile auch blankes Entsetzen ein.
Wir erwarten vollständige Antworten, vollständige Klarheit und die ganze Wahrheit.
Nicht nur die Anwälte von Christian Wulff, auch die Rechtsberater des Unternehmerehepaars beharren jedoch darauf, dass Wulffs Version stimmt. Der Kredit stamme von Frau Gerkens. Mit ihr sei der Kreditvertrag geschlossen worden. Was stimmt, was stimmt nicht? Darüber rätselt derzeit nicht nur das politische Berlin.
Zu den neuen Vorwürfen gegen Bundespräsident Wulff jetzt eine Einschätzung von Ulrich Deppendorf live aus Berlin.
Nur einen Tag, nachdem Bundespräsident Wulff gestern einen Fehler in der Kreditaffäre eingestanden hat, bringen ihn die Äußerungen seines Freundes, die der Spiegel zitiert, weiter in Bedrängnis. Die Umstände der Kreditvermittlung werden durch diese neuen Äußerungen eher unklarer. Die Unterscheidung zwischen privater Hilfe oder Geschäftsbeziehung hat nun eine kritische Grenze erreicht. Es drängt sich hier nach Meinung vieler politischer Beobachter der Eindruck auf, dass der Präsident gestern wieder nicht die ganze Wahrheit preisgegeben hat. Auffallend heute Abend ist auch die vollkommene Zurückhaltung des Kanzleramtes, der Spitzen der Berliner Regierungs- und Oppositionsparteien. Das politische Berlin leidet unter einer Schockstarre. Man äußert sich, wenn überhaupt, nur hinter vorgehaltener Hand, wartet auf eine glaubwürdige Erklärung des Präsidenten. Im Augenblick stehen Aussage gegen Aussage. Zurück nach Hamburg.
Die Euroskeptiker in der FDP sind beim Mitgliederentscheid zum dauerhaften Rettungsschirm gescheitert. Parteichef Rösler hat sich mit seinem Kurs durchgesetzt. 20.178 gültige Stimmen gingen ein, zu wenig für einen Entscheid, an den sich die FDP-Führung halten muss. 54,4% stimmten für den Antrag des Bundesvorstands, den dauerhaften Euro-Rettungsschirm ESM mitzutragen. 44,2% votierten gegen den ESM.
Gerettet, vorerst jedenfalls, ging es doch heute auch um sein politisches Überleben, denn ein Votum der Mitglieder gegen die Parteiführung hätte Philipp Rösler schwer beschädigt. Noch immer sichtlich angespannt von der dramatischen Schlacht um den künftigen Eurokurs der FDP, verkündete er den Sieg beim Mitgliederentscheid.
Damit ist deutlich geworden, die Freie Demokratische Partei behält ihren Grundkompass in der Tradition von Walter Scheel, Hans-Dietrich Genscher und Klaus Kinkel. Wir stehen für ein stabiles Europa mit einer ebenso stabilen Währung.
Der unterlegene Frank Schäffler verhehlte nicht die innerparteilichen Wunden, die das Tauziehen der vergangenen Wochen geschlagen hatte, und rief dazu auf, nun die Gräben wieder zuzuschütten. Trotz der Abstimmungsniederlage sieht sich der Euro-Rebell nicht nur als Verlierer.
Wir haben natürlich erstmal verloren, aber ich finde respektabel verloren. Wir haben fast 45% der Stimmen erreicht. Also das kann man nicht ignorieren, glaube ich.
Sichtlich erleichtert wertete die FDP-Spitze das Votum als Beleg dafür, dass sich die Basis in der Europolitik hinter der Parteiführung versammelt hat. Die Opposition sieht das anders.
Wenn knapp die Hälfte der Mitglieder gegen den Kurs der eigenen Parteiführung entscheidet, ist es kein Vertrauensbeweis, es ist ein Misstrauensvotum gegen die eigene Parteiführung.
Die Führungskrise der FDP ist nicht behoben, sondern nur verschoben.
Der auch in den eigenen Reihen nicht unumstrittene Philipp Rösler hat sich mit diesem Sieg Luft verschafft. Doch viele in der Parteiführung erwarten nun von ihm, dass er den Liberalen einen Weg weist aus dem andauernden Meinungstief. Spätestens beim traditionellen Dreikönigstreffen Anfang Januar.
Die deutschen Sicherheitsbehörden haben eine erste Konsequenz aus den Morden an Migranten gezogen, für die Rechtsextremisten verantwortlich gemacht werden. Das gemeinsame Abwehrzentrum gegen Rechtsextremismus hat heute seine Arbeit aufgenommen. Bundesinnenminister Friedrich erläuterte in Berlin die Ziele der Einrichtung. Polizei und Nachrichtendienste sollen künftig intensiver Informationen austauschen, um Fahndungspannen zu vermeiden. Das Zentrum ist in Köln und im nahegelegenen Meckenheim angesiedelt. In den Niederlanden sind in katholischen Einrichtungen in den vergangenen 60 Jahren offenbar Zehntausende Kinder und Jugendliche missbraucht worden. Das hat eine Untersuchungskommission ermittelt, die von der katholischen Kirche beauftragt worden war. Die Kommission warf der Kirche außerdem vor, es habe in früheren Jahrzehnten Versuche gegeben, den Skandal zu vertuschen.
Dieser Bericht beschreibt ein dunkles Kapitel in der Geschichte der katholischen Kirche in den Niederlanden. Fast 1800 Berichte über sexuellen Missbrauch hat die Untersuchungskommission ausgewertet. Die Ergebnisse, heute in Den Haag präsentiert, sind schockierend. Rund 800 Missbrauchstäter hat die Kommission identifiziert. Mehr als 100 seien noch am Leben. Vielfach habe es eine Kultur des Schweigens gegeben. Also, dass man nicht wusste, dass es da Gefahren und Risiken gab und dass die Oberen davon nichts wussten, das lässt sich nicht halten. In vielen Fällen hätten Geistliche versagt und nicht angemessen gehandelt, so die Untersuchung. Man habe nur an die Täter gedacht, nicht an die Opfer. Guido Klabbers vom Opferverband Klock fordert schon lange Anerkennung und Entschädigung. Anfangs war er skeptisch gewesen, weil die Untersuchung von der katholischen Kirche selbst in Auftrag gegeben worden war. Das Endresultat zeigt uns aber, die Kommission hat hervorragende Arbeit geleistet und hat sich nicht von der katholischen Kirche, dem Auftraggeber, beeinflussen lassen. Die katholische Kirche reagierte heute schockiert. Das Ausmaß des sexuellen Missbrauchs erfülle die Verantwortlichen mit Scham und Trauer. Unser Mitgefühl gilt den Opfern und wir bieten ihnen unsere Entschuldigung an. Die Empfehlungen des Berichtes will die Kirche vollständig umsetzen. Man sei zur Zahlung von Entschädigungen bereit und wolle in Zukunft jeden Verdachtsfall den Behörden melden.
In Syrien haben heute erneut Hunderttausende gegen die Regierung von Präsident Assad demonstriert, unter anderem in Homs. Auch außenpolitisch wächst der Druck auf Assad. China und Russland legten gestern im UN-Sicherheitsrat einen Resolutionsentwurf vor. Er fordert von beiden Konfliktparteien, die Gewalt zu beenden. Aber auch Anhänger des syrischen Präsidenten gingen heute auf die Straße.
Nur hier dürfen wir drehen, in der weltbekannten Umayyaden-Moschee, aus der das Staatsfernsehen das Freitagsgebet live überträgt. Für das Regime also eine sichere Sache. In der Moschee geht alles lammfromm zu. Keine politischen Parolen, keine Provokation. Nur der Prediger erlaubt sich einen kleinen politischen Schlenker und ruft die Araber zur Einheit auf. Alles andere würde Israel nützen. Er verurteilt damit den Ausschluss Syriens aus der Arabischen Liga. Alles Regime ergeben also. Das Gleiche draußen. Vor der Moschee bereiten sich Regimeanhänger auf ihre Freitagsdemo vor. Eines wird schnell deutlich, iranische Fahnen und solche der libanesischen Hisbollah gehören genauso dazu wie die syrischen, gelegentlich auch mal eine russische, die letzten Freunde des Landes. Für diese jungen Syrer sind die Regimegegner vom Ausland gesteuerte Terroristen. Assad ist für uns der beste Präsident. Hinter den Unruhen stecken doch die Saudis und die Türken, meint dieser Junge. Wie viele Syrer so denken, wie viele tatsächlich der Opposition angehören, können wir kaum feststellen.
Das ist auch heute wieder. Demonstrationen und Tote in Damaskus und in anderen Städten Syriens gegeben hat, das können wir nicht zeigen. Wir werden überwacht und kontrolliert. Diese Demonstration sei das wahre Gesicht Syriens. Das soll die Botschaft sein. Die anderen, das seien doch schlicht Terroristen.
Russland wird nach 18 Jahren Verhandlungen Mitglied der Welthandelsorganisation. Die Ministerkonferenz der WTO gab heute in Genf grünes Licht. Westliche Firmen hoffen nach der Entscheidung auf bessere Geschäfte mit Moskau, allen voran Unternehmen in Deutschland. Für Russland bringt die Mitgliedschaft bessere Bedingungen für seine Öl- und Gasexporte. Das russische Parlament muss das WTO-Abkommen noch ratifizieren.
Es ist fast ein kleines Wunder, dass es nach 18 Jahren zäher Verhandlungen doch noch geklappt hat. Und dann ist kaum zu sehen, wie Russlands Wirtschaftsministerin den Beitritt der letzten großen Volkswirtschaft zur Welthandelsorganisation besiegelt. Das ist nun endlich der Schlusspunkt unter die äußerst wichtigen Verhandlungen der WTO und Russlands. Zuletzt drangen die Verhandlungsführer noch um Sonderregeln für die Autoindustrie und Grenzfragen mit Georgien. Doch nun sind auch diese Probleme vom Tisch. Die EU rechnet nun mit deutlich steigenden Ausfuhren. Russland kann mehr Gas und Öl exportieren. Es gibt viele bedeutende Vorteile für die europäische Wirtschaft, aber auch für Russland, das jetzt viel stärker Teil der Weltwirtschaft wird. Fraglich aber, ob Russlands Industrie auf freien Handel eingestellt ist. Staatseinfluss und Korruption herrschen vor, viele Produkte sind nicht wettbewerbsfähig. Deutsche Unternehmen dagegen dürften wegen niedrigerer Zölle und billigeren Überflugsrechten 1 Milliarde Euro pro Jahr sparen. Neuer Schub für die gelegentlich totgesagte Welthandelsorganisation.
Weil ich glaube, dass wir insgesamt eine Tendenz wieder zu bilateralen Geschichten, zu Protektionismus in vielen Ländern sehen. Und das ist natürlich der Beitritt eines Landes wie Russland in eine Welthandelsorganisation, in der es bestimmte Regeln gibt, an die sich alle halten, ein gutes Signal.
Abgang der russischen Delegation nach einem vielleicht historischen Tag. Nun muss das Parlament noch zustimmen. Es könnten stürmische Zeiten werden für Russlands Wirtschaft.
Die Atomanlage im japanischen Fukushima ist 9 Monate nach der Reaktorkatastrophe nach Angaben der Regierung unter Kontrolle. Ministerpräsident Noda erklärte, die sogenannte kalte Abschaltung sei erreicht. In einem funktionierenden Atomkraftwerk steht dieser Begriff für einen Zustand, der Wartungsarbeiten zulässt. Dies ist aber in Fukushima wegen der Kernschmelzen nicht der Fall. Experten warnten, von einem sicheren Zustand sei man noch weit entfernt.
Mit Hochdruckreinigern, Atemmasken und Schutzanzügen kämpfen sie gegen die Strahlung aus Fukushima. Überall in der Region sind die Trupps unterwegs, um Häuser, Straßen, Gärten von radioaktiven Partikeln zu befreien. Ein mörderischer Job. Premierminister Noda dagegen will heute nur gute Nachrichten verbreiten. Die Temperatur im Innern der Reaktoren liege jetzt konstant unter 100 Grad. Das Atomkraftwerk Fukushima Daiichi sei endlich unter Kontrolle. Die Reaktoren befinden sich im Zustand der Kaltabschaltung. Wir haben heute eine wichtige Phase abgeschlossen. Die Kaltabschaltung im AKW Fukushima, sie ist eine Erfindung der Bürokraten in Tokio. Denn eigentlich gibt es diesen Vorgang nur in einem intakten Atomkraftwerk, nicht in einem zerstörten. Kritiker meinen, die Regierung verharmlose den vierfachen Super-GAU auch weiterhin. In Wirklichkeit seien die Brennstäbe längst zu einer glühenden Masse zusammengeschmolzen, bis zu 3000 Grad heiß. Die radioaktive Strahlung in den Reaktoren 1 bis 4 gilt noch immer als tödlich hoch. Auch gibt es immer wieder Überraschungen. Erst kürzlich war strontiumhaltiges Kühlwasser ausgelaufen. Von irgendeiner Abschaltung also könne keine Rede sein. Die Lage ist unverändert gefährlich, so wie gestern und letzte Woche. Und auch in der nächsten Woche wird sich daran nichts ändern. 88.000 Menschen sind aus der Sperrzone von Fukushima geflohen. Die Regierung machte heute Hoffnung auf eine baldige Rückkehr. Doch viele Flüchtlinge wollen das kaum glauben. Der Staat verspielt immer mehr Vertrauen.
Der Schauspieler Walter Giller ist tot. Er starb gestern Abend im Alter von 84 Jahren in Hamburg. Giller war über viele Jahrzehnte für sein komödiantisches Talent berühmt, feierte aber auch mit Charakterrollen Erfolge. Seit Kriegsende spielte er in zahlreichen Kinofilmen mit, machte Fernsehen und stand auf der Bühne, oft zusammen mit seiner Frau Nadja Tiller.
Sie wissen doch, den Seinen gibt der liebe Gott im Schlaf.
Als Tankwart erobert Walter Giller in den 50er Jahren das deutsche Publikum. Die Drei von der Tankstelle trifft den Zeitgeist und bringt Giller den Durchbruch. Zur Schauspiellegende wird er an der Seite seiner Frau. Nadja Tiller spielt die verruchte Schöne, er den verhinderten Liebhaber. Auch das ernste Fach beherrscht er. Für Rosen für den Staatsanwalt erhält Giller den Bundesfilmpreis.
Ich habe sie angestarrt, ich habe sie nicht angestarrt. Also das sieht manchmal bei mir nur so aus, ich habe dann so einen Krampf in den Augen.
Das Publikum liebt ihn besonders für sein komödiantisches Talent. Gala zum 30. Hochzeitstag, Giller in seiner vielleicht wichtigsten Rolle, auf der Bühne wie im Leben, als bessere Hälfte von Nadja Tiller. Vor 2 Jahren spielen sie in ihrem letzten Film, 55 Jahre lang waren sie verheiratet. Das große deutsche Schauspieler-Ehepaar der Nachkriegszeit.
In Lyon in der Schweiz sind die nächsten Begegnungen im Fußball-Europapokal ausgelost worden. Im Achtelfinale der Champions League bekommt es Bayer Leverkusen mit Titelverteidiger FC Barcelona zu tun. Der FC Basel ist Gegner von Bayern München. Im 16. Finale der Europa League spielt Viktoria Pilsen gegen den FC Schalke 04. Hannover 96 trifft auf den belgischen Club FC Brügge.
Das Sturmtief Joachim hat mit starkem Wind, Schneefall und Starkregen vor allem in Süd- und Mitteldeutschland zu Verkehrsbehinderungen geführt. Wie hier bei Titisee-Neustadt im Schwarzwald kam es durch den plötzlichen Wintereinbruch zu langen Staus. Straßenglätte führte zu zahlreichen Unfällen. Auch in Nordrhein-Westfalen gab es durch die Wetterverhältnisse Unfälle. Einige Autobahnen wurden gesperrt. Zusätzlich machten umgestürzte Bäume Landstraßen vorübergehend unpassierbar.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 17. Dezember.
Das Orkantief zieht heute Nacht Richtung Baltikum. Dabei besteht vor allem im Osten und Süden Deutschlands noch Unwettergefahr. Es gibt entsprechende Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Hinter dem Tief fließt polare Kaltluft heran, die für Schnee- und Glättegefahr sorgt. Deshalb gibt's heute Nacht zum Teil erhebliche Verkehrsbehinderungen. Später ziehen sich Schnee und Regen in den Osten und Süden zurück, während es von Nordwesten teilweise aufklart. Morgen im äußersten Nordosten zunächst noch Regen oder Schneeregen, am Alpenrand auch länger andauernde Schneefälle. Sonst mal Sonne, mal Wolken und gelegentlich Regen, Schnee oder Graupelschauer, besonders im Nordwesten auch Gewitter. Im Osten und Süden heute Nacht schwere Sturmböen, vor allem auf den Bergen Orkanböen. Morgen bei Schauern, an den Küsten sowie im Bergland noch Sturmböen. Am Alpenrand heute Nacht -3, auf den Nordseeinseln bis +3 Grad. Dort morgen bis 7, sonst Werte zwischen 0 und 6 Grad. Am Sonntag mal Sonne, mal Wolken, hier und da Schneeschauer. In den Niederungen Nord- und Westdeutschlands auch Schneeregen. Daran ändert sich am Montag wenig. Am Dienstag ziehen von Westen wieder neue Niederschläge heran.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen. Heute um 23.15 Uhr mit Tom Buro, darin Kreditaffäre, neue Vorwürfe gegen Bundespräsident Wulff und Verkehrschaos. Sturmtief Joachim wütet über Deutschland.